Über diesem Jahr steht eine wunderbare Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Unter vielen Bildern, die dazu entstanden sind, gefällt mir besonders das von der Künstlerin Stefanie Balinger. Mir gefällt dieses Bild sehr, weil hier für mich etwas von dem Hin- und Hergerissensein auf dieser Welt, in unseren Tagen, in unseren Herzen zum Ausdruck kommt. Und das Geniale auf dem Bild, mittendrin Jesus, der dies durchbricht und den Unterschied macht. Stefanie Balinger fragte ich neulich nach dem Inhalt des Bildes und nach der Technik. Zum Inhalt sage ich am Schluss etwas, ganz kurz. Hier zur Technik. Das Bild ist ein Pastell und bevor es fertig war, kam sie mit einem kleinen scharfen Messer und hat reingeritzt. Nach rechts, nach links, nach oben und unten und so sind Verletzungen im Papier entstanden. Danach ist sie nochmals mit Farbe drüber gegangen. Und in den Vertiefungen entstanden dann die feinen Linien und das Muster. Für mich wirken die wie hin- und hergerissen. Hin- und hergerissen, wie auf dem Bild. Genau diese Erfahrung machen die Menschen, von denen wir heute im Bibeltext aus Markus 9 lesen, in der auch unsere Jahreslosung steht. Und mittendrin in diesem Text der Aufschrei, ich glaube, bitte hilf meinem Unglauben. Und darum habe ich die Bibelstunde oder eigentlich genauer die halbe Bibelstunde, also das Biblische, überschrieben mit Leben mit widersprüchlichen Erfahrungen, dem Hin- und Hergerissensein und dem Standhaft im Glauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hin- und Hergerissen. Das ist jeweils auf andere Art die Erfahrung der Beteiligten in dieser dichten Geschichte. Vielleicht haben Sie sie schon gelesen für sich in den letzten 2 Monaten. Wir werden uns anschauen, wie Jesus mitten hinein seine Hilfe schenkt. Ich werde also jetzt gleich mit Ihnen entlang gehen an Markus 9, ab Vers 14. Und was mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung, im Grunde stehen da 4 Fragen. Und an denen entlang möchte ich vorwärts gehen. Anna Bacher wird uns immer wieder abschnittsweise lesen. Die erste Frage, was streitet ihr? Markus 9, 14 bis 18.
Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht.
Es kommt hinein in ein heftiges Wortgefecht. Das müssen wir uns so vorstellen, in der Mitte die Jünger, außen herum eine Menge von Leuten, die Schriftgelehrten waren unter denen, der Vater und der Sohn. Jesus greift das Offensichtliche auf mit einer ganz gezielten, direkten Frage. Was streitet ihr miteinander? Und ist damit beim Knackpunkt. Einer aus der Menge antwortet, erzählt die Not seines Sohnes und dass die Jünger nicht helfen konnten. Wohl ein Anlass für den Streit. Wenn ich mir diese Situation vorstelle, auf der einen Seite die Schriftgelehrten mit ihren theologischen Ansichten und vielleicht Richtigkeiten, auf der anderen Seite der Vater und der Junge, beide mit einer wirklich großen Not, und mittendrin die Jünger, zerrissen, hin und her gerissen zwischen der Erwartung des Vaters, der konträren Ansicht der Schriftgelehrten und einem eigenen Herzen, vielleicht durchmischt von unterschiedlichen Gedanken und Motiven. Und da hinein die Frage, was streitet ihr? Die verwunderte Frage Jesu ist vielleicht ein zarter Hinweis darauf, hier in dieser Situation, angesichts dieser Not von dem Jungen und dem Vater, ist der Streit eigentlich nicht angebracht, nicht wirklich. Hilft nicht weiter. Vielleicht wäre es speziell in dieser Situation sinnvoller gewesen, still zu sein und für den Jungen zu beten und zu vertrauen, auch angesichts der Schriftgelehrten und ihrer scharfen Kritik. Mir fiel das Wort ein, das die Jünger sicherlich aus der Schrift kannten. Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Vielleicht wäre das hier sinnvoller gewesen. Jesus jedenfalls mischt sich nicht ein in diesen Streit, nicht inhaltlich, sondern er hat ein Ohr für den bedrängten Vater. Und der schildert die Not in seinem ganzen Ausmaß. Meister, ich habe meinen Sohn mitgebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor seinem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Es bewegt mich schon. Der Vater, der stellt sich unbeirrt hin, selbstbewusst. Und da ist offensichtlich Raum. Raum und Zeit, all das zu sagen, was wesentlich ist. Knapp, aber nicht verhuscht. Nicht ausschweifend, aber auf den Punkt gebracht. Bei Jesus ist Raum, sogar dann, wenn mittendrum Streit ist, erhitzte Köpfe und Meinungen. Raum für unsere Nöte, für unsere Sorge, für unseren Schmerz, für unsere Trauer. Raum für das, was an uns nagt. Mich hat es erinnert an eine Stelle im Alten Testament, im 2. Buch Mose, im 33. Kapitel. Vielleicht kennen Sie die, da steht, siehe, es ist ein Raum bei mir, sagt Gott. Und genau diese Einladung gilt auch uns für jeden Tag im neuen Jahr 2020. Jesus lädt uns ein, ihm das Ausmaß zu sagen, unseres Erlebens, Empfindens, einfach dessen, was uns beschäftigt, was hinter uns liegt, vielleicht jetzt gerade in den letzten 2 Monaten dieses neuen Jahres. Wir dürfen ihm das Ausmaß der hochkommenden Sorge, vielleicht auch die Angst nennen, die uns betrifft oder die wir wegen uns anvertrauten Menschen haben. Jesus jedenfalls hat ein offenes Ohr dafür, und zwar immer, 24 Stunden. Bei ihm ist immer Raum für uns, auch jetzt, heute Nachmittag. Bei den Symptomen, die der Vater schildert, könnte man auf den ersten Blick an die Krankheit Epilepsie denken. Aber viele Ausleger sind sich einig, dass man mit dieser Schlussfolgerung der Lage nicht gerecht wird. Das wäre zu kurz gegriffen. Denn bei dem Jungen ist es ein sprachloser und tauber Geist, der ihn da im Griff hat. Also nicht eine herkömmliche Krankheit, auch wenn es so daherkommt. Da geht es um was anderes. Jesus hat dem Vater zugehört. Und ich finde seine Antwort erstaunlich. Er richtet sich nämlich zunächst nicht an den Vater, sondern an seine Jünger. Und das führt uns zur zweiten Frage. O, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen?
Er antwortete ihnen aber und sprach, O, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund.
Jesus stöhnt. Er wundert sich, dass sie das nicht konnten und bringt es mit ihrem Unglauben in Verbindung. In der neuen Genfer Übersetzung steht da, was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht, für eine ungläubige Generation? Jesus schont die Jünger nicht. Er konfrontiert sie mit ihrem Mangel an Vertrauen. Aber, das ist ganz arg wichtig, er macht sie nicht fertig und klein dafür. Vom Anfang der Aussendung an hatte Jesus seinen Jüngern Macht im Glauben gegeben, zerstörerische Kräfte und Geister aus Menschen auszutreiben. So lesen wir es zum Beispiel im 6. Kapitel des Markus-Evangeliums. Überhaupt hatten sie schon wunderbare Glaubenserfahrungen in der Vollmacht Gottes gemacht. Warum diesmal nicht? Da ist schon die Frage, warum können sie jetzt nicht glaubensvoll handeln? Sind sie blockiert durch Zweifel, durch Kleinglauben? Sind sie eingeschüchtert aufgrund der Blicke der Schriftgelehrten, die sehr kritisch auch waren? Fühlen sie sich zurückgesetzt, so ein Ausleger, weil Jesus gerade mit 3 seiner Jünger vom Berg zurückgekehrt war und er sie dorthin nicht mitgenommen hatte? Stand was zwischen ihnen und Jesus? Manchmal empfinde ich es als recht durchmischt, was in der Beziehung zwischen mir und Jesus stehen kann. Mancherlei auf einmal kann da dazwischen stehen. Im Grunde so vielschichtig, wie ich und wie wir unterwegs sind. Die entscheidende Frage ist aber, wie gehe ich, wie gehen wir um damit? Mit vielleicht bitteren, selbstzweifelnden, kleingläubigen oder vergleichenden Gedanken. Eins ist mir bei der Beschäftigung ganz neu klar geworden. Wo mich diese Gedanken oder das, was mich umtreibt, was mich hin und her reißt, nicht in die Arme Jesu treibt, sondern weg von ihm, und es kommt das Entscheidende und ich darin verharre, werde ich handlungsunfähig. Ich und wir können dann nicht in einer mutigen Glaubenshoffnung und Glaubenszuversicht handeln, wenn es darauf ankommt. Dann ist da wie so eine innere Blockade. Bei mir auf jeden Fall ist das so. Offensichtlich waren die Jünger blockiert, hin und her gerissen von mancherlei, nach innen und außen. Und Jesus verliest ihnen jetzt nicht die Leviten, sondern schenkt ihnen eine neue Glaubenserfahrung, die sie nie mehr vergessen werden, die sie prägen wird. Er sagt zu Vater und Sohn, bringt ihn her zu mir. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, heißt es da. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Hin und her gerissen. Mehr als alle anderen ist es der Junge. Der Junge ist von einem unreinen Geist hin und her gerissen und auf den Boden geworfen. Hier bei dem Jungen kommt das Hin- und Hergerissensein in seiner ganzen Tragweite sichtbar zum Ausdruck. Wo ein unreiner Geist einen Menschen besitzt und besetzt, kann er nicht standhaft sein. Diese Szene hat mich erschreckt. Ich möchte hier nicht auf den Dämon eingehen, um den es in dieser Geschichte geht, oder auf diesen unreinen Geist. Aber eines habe ich mir auch klar gemacht, wo ich dem Fürst dieser Welt, Satan, Raum gebe in meinem Herzen, wo er uns durcheinander bringen darf und wir nichts dagegen unternehmen oder uns nicht schützen lassen, sind wir auch hin und her gerissene, in unserem kleinen Alltag mit kleinen Dingen und in großen Dingen. Wo wir in uns einen Geist dulden, der nicht von Jesus ist, sind wir hin- und hergerissene Leute mit einem wankelmütigen Herzen und kommen nicht wirklich zum Stehen. Nicht wirklich. Ich meine jetzt nicht einen dämonischen Geist oder einen unreinen Geist wie in der Geschichte, sondern einen Geist, den die Bibel so benennt. Zum Beispiel den Geist der Furcht, 2. Timotheus 1, Vers 7. Oder den Geist der Verzagtheit, wie es an der Stelle auch manchmal heißt. Den Geist der Eifersucht, den Geist der Kritik, den Geist der Unversöhnlichkeit. Egal welchen Namen der Geist hat. Wo wir einen anderen Geist als den Heiligen Geist ungehindert in uns wuchern lassen, wird er uns immer wieder ausbremsen. Wird er der subtile Schwachpunkt sein, der Verursacher dafür, dass wir vielleicht innerlich ganz unbemerkt doch immer hin- und hergerissene sind, nicht wirklich zum Stehen kommen, nicht standhaft sind, Es fällt dann eine geistliche Durchschlagkraft. Und jetzt kommt das Schöne, wenn das so ist und wenn sie sich wiedererkannt haben, ich habe mich da wiedererkannt, dann dürfen es wir machen wie der Vater und der Junge, immer wieder neu. Wir dürfen zu Jesus kommen, ehrlich und so wie es ist. Wir müssen keinen anderen Geist in uns dulden, auch nicht den Hauch von Anflug von ihm. Als Menschen, die ihr Leben in die Hand Gottes gelegt haben, haben wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Er ist in uns. Und Jesus kann immer wieder neu ein reines Herz in uns schaffen, dass der Heilige Geist nicht nur in irgendeiner Herzensecke eingeschlossen ist, sondern dass er uns erfüllt, ausfüllt, jeden Tag neu. Jesus hat sich dieses wunderbare Geschenk alles kosten lassen. Bei uns liegt Karfreitag. Jesus hing am Kreuz dafür. So viel hat es ihn gekostet. Und wenn du dein Leben noch nicht in die Hand Gottes gelegt hast und dich im Grunde danach sehnst, dass Gott in deinem Herzen lebt und dass er dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dann kannst du das heute Nachmittag tun. Du kannst ihn darum bitten, ganz schlicht, in einem einfachen Gebet, alleine oder zu zweit. Im Anschluss später an die Bibelstunde ist die Möglichkeit, dass wir zusammen beten. Da werden dann einzelne Schwestern und der Martin Hilfer, der nachher auch noch kurz was spricht, werden wir da vorne stehen und wenn sie möchten, kommen sie einfach. Zurück zu dem Jungen. Noch ist der Junge nicht frei, noch ist der unreine Geist in ihm. Und Jesus stellt ihm eine dritte Frage. Wie lange ist's, dass ihm das widerfährt?
Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf, und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf.
Wie lange widerfährt ihm das? Irgendwie hat es mich getröstet, dass das Jesus fragt. Jesus ist es eben nicht egal, wie lang eine Sache schon geht, wie lang wir daran dauern, vielleicht schon ganz arg lang. Und ich habe mir neu bewusst gemacht, es ist auch seine Zeit, die er mitleidet, wo er mitgegangen ist. Er ist mittendrin dabei. Von Kind auf ist die knappe Antwort des Vaters. Und dann richtet sich der Vater an Jesus. Wenn du kannst, so erbarme dich, unser. Erbarme dich, unser. Es ist eines der kürzesten Gebete, das wir beten dürfen. Und dass Jesus immer hören wird, erbarme dich. Ich finde es ein wunderbares Gebet. Jesus hat ein Herz für unsere Armut. Vers 23. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Es ist ein geniales, ein wunderbares Glaubenswort. Eine wunderbare Glaubensantwort. Was steckt da alles drin? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Da müssen Sie mal kurz drüber nachdenken. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ich dachte lang über diesen Satz nach. Und ich musste mir zuerst mal klar machen, was da nicht steht. Und ich habe mich ertappt, wie ich das nämlich ganz lange und oft gedacht habe. Da steht nicht, glaub nur richtig und du erfährst alle Wunder dieser Welt. Dieser Satz soll mich hoffnungsfroh machen, aber nicht zu falschen Erwartungen hinreißen lassen. Der Zusammenhang, in dem der Text steht, macht es deutlich. Jesus sagt diesen Satz ganz persönlich von sich, als er an seine ganz nahe Zukunft denkt und im Blick hat. Es wird nur noch eine kleine Zeit sein, bis zum größten Sieg aller Siege, bis zu seiner Auferstehung. Doch von Karfreitag her kommend wissen wir, der Weg führt ihn zuerst nach Jerusalem und dort hinauf auf einen Hügel, Schädelstätte, Golgatha genannt. Dort wird er ans Kreuz gehängt. Jesus weiß, was kommen wird und sagt so einen Satz: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Will er damit sagen, siegreiche Erfahrungen, Wundererfahrungen und nicht immer, aber manchmal schon auch das Durchleben von schweren Wegstrecken gehört einfach zusammen auf dieser Welt. Für Jesus jedenfalls trifft es beides zu, als er diesen großen Satz sagt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Zu beidem sind wir also ermutigt. Zum Ersten, mit unseren leeren Händen dürfen wir zu Jesus kommen. 70x7 am Tag und ihm Großes zutrauen, weil er kann's, er kann Großes. Von ihm im neuen Jahr 2020 dürfen wir Großes erbitten. Mit allen Dingen dürfen wir es so machen. Das Zweite, dann dürfen wir unsere Bitten glaubensgetrost in seine Hand legen und es ihm überlassen, wie er handeln wird. Das hat mit Vertrauen und das hat mit Liebe zu tun. Sie kennen vielleicht die Stelle aus Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge, da kommt wieder dieses alle Dinge, zum Besten dienen. Das ist keine Floskel, das sagt man manchmal so schnell daher. Aber lassen Sie das mal wirklich, lassen wir das mal auf wirklich in uns reinsacken. Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Und das ist eine Einladung, Gott beim Wort zu nehmen, so oder so. Für mich ist das in manchen Zeiten eine regelrechte tägliche Glaubensübung, aber eine, die sich lohnt. Vers 24. Sogleich schrie der Vater. Er schreit die Spannung, das Hin- und Hergerissensein aus. Er schreit es richtig raus, was in seinem Herzen ist, sein Inneres hin und her, sein Schwanken zwischen Glauben und Nichtglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt doch, ein Teil in mir glaubt schon. Ich will dir glauben, aber ein Teil in mir macht genau das andere. Glaubt nicht, zweifelt. Hält es nicht für möglich, dass du helfen kannst. Hin- und hergerissen. Der Sohn ist hin- und hergerissen durch einen unreinen Geist, der Vater durch seine Zweifel und seine innere Not. Manche von Ihnen kennen wahrscheinlich den Andrew Murray, ein schottischer Pfarrer in Südafrika, der lebt aber nicht jetzt, sondern er lebte im 19. Jahrhundert. Und der hatte damals schon gesagt: Der Vater ist herrlich, aufrichtig und ehrlich. Jesus liebt einen ehrlichen und aufrichtigen Glauben. Jemand, der dazu steht, wie es ihm wirklich geht. Und das gerade so sagt, nichts anders sagen muss. Wir brauchen nicht mehr zu sein, als wir sind. Nur das eine will Jesus, dass wir ehrlich sind. Dass wir so zu ihm kommen, wie wir sind, auch heute. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, kennen wir aus Matthäus 11. Wir dürfen Jesus sagen, wie es in uns aussieht, vielleicht in unserem Herzen, vielleicht ist da auch heute Nachmittag oder in den letzten Wochen hin und her gerissen zwischen Vertrauen und Zweifel, zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, zwischen reinen und unreinen Motiven und Gedanken und, und. Die Geschichte ermutigt uns, dass wir genauso mit unserem Hin- und Hergerissensein zu Jesus kommen dürfen. Das finde ich einfach wunderbar, immer wieder neu. Das ist der Weg zur Befreiung, zur Heilung, zur Rettung in allem Hin und Her. Nochmals, Andrew Murray, wenn 99 Anteile in dir vom Unglauben durchmischt sind und nur ein winziger Anteil gläubig ist, geh damit zu Jesus. Sag nur, Herr, ich will glauben und ich tu's so, wie ich kann. Dann kommt er dir zur Hilfe. Er knüpft immer an bei dem, was da ist, nicht bei dem, was nicht da ist. Er knüpft immer an bei dem, was wir haben und einbringen können. Mehr muss es gar nicht sein. Vers 25. Und dann spricht Jesus unerschrocken und vollmächtig direkt zum unreinen Geist: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Jesus gebietet, klar, voller Vollmacht und Autorität. Der Geist bäumt sich nochmals auf, reißt ihn hin und her, noch schlimmer als vorher. Vers 26, dann liegt der Junge wie tot da. Ist es jetzt aus? Nein. Jesus wendet sich ihm zu. Und Vers 27, das ist für mich eines der schönsten Stellen in diesem Text. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Was für ein wunderbarer Vers. Wenn Jesus an der Hand ergreift, kann ein Mensch wieder aufstehen und auf eigenen Beinen stehen, die vielleicht vorher wankelmütig waren oder zittrig oder kraftlos, ohne ständig hin- und hergerissen zu sein von seinen Zweifeln, Selbstzweifeln, Bedenken, von seinem Hin und Her. Wo zuvor ein Hin- und Hergerissensein war, steht jetzt der junge Mann, ist standhaft, zum ersten Mal in seinem Leben. Und ich dachte mir so, an der Hand Jesu können wir Standhaftigkeit einüben. Und zwar genau in den Dingen, die uns gerade beschäftigen. Die sind ja immer wieder anders. Und da dürfen wir auch, wir sind nicht immer nur standhaft, das zeigt uns die Geschichte. Aber wir dürfen es immer wieder werden an der Hand Jesu. Immer wieder neu, sogar an einem Tag. Der Junge ist heil geworden in der Begegnung mit Jesus, frei von diesem zerstörerischen Geist. Jetzt kann er tatsächlich stehen. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wir dürfen das Wort tatsächlich ganz hundertprozentig einsetzen, wenn es um Befreiung geht aus dem, was uns von Gott trennen will, mit all seinen Auswirkungen. Befreiung von Krankheit, Befreiung von Nöten geschieht auf dieser Erde und geschieht auch nicht. Wir hätten es gern, dass es immer geschieht, aber wir erleben auch, dass wir beten und doch jemand stirbt. Aber Befreiung von allen Dingen, die uns von Jesus trennen, mit aller Auswirkung, das schenkt uns Jesus, wenn wir zu ihm kommen mit unserer Bitte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben, immer wieder neu. Das ist für mich Leben in Freiheit. Ein Weg, Befreiung zu gehen und zu erbitten. Die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Jesus ist mit seinen Jüngern inzwischen heimgekehrt. Und nun brechen sie mit ihrer Frage heraus. Die vierte Frage: Warum konnten wir ihn nicht austreiben?
Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten.
Jesu Antwort ist kurz, aber hat es richtig in sich. Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Es geht darum, dass wir uns auf Jesus fokussieren, dass wir ihm unser Hin- und Hergerissensein ausliefern und mit leeren Händen von dem Großes erwarten, der alles kann. Der Vater des Jungen hat es den Jüngern im Grunde vorgemacht, wie dieses Beten geht. Es geht darum, dass wir kommen, zu Jesus kommen und ihm ganz ehrlich und aufrichtig sagen, was los ist, was wir erbitten möchten. Es geht darum, dass wir lernen, Jesus beim Wort zu nehmen. hatte Jesus zum Vater des Jungen gesagt, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, bat der Vater genau darum. Er bittet dann genau um diesen Glauben mit seinen leeren Händen. Hilf meinem Unglauben. Er nimmt Jesus beim Wort. Ich will dir so glauben, wie du es gesagt hast, in allen meinen Dingen. Und dazu sind wir auch eingeladen. Ich schließe mit dem Bild von Stephanie Barlinger. Und als ich sie fragte, was das Bild denn inhaltlich ausdrücken sollte, sagte sie, Christus ist da, mitten in unserer Bedrängnis. Er macht den Weg frei, mittendrin. Segnend hängt er am Kreuz und schiebt weg, hält fern, was bedrängen will. Dafür ist er gestorben. Soweit an dieser Stelle. Vielleicht werden Sie immer wieder diesen Text lesen und einfach auch darüber beten. Und dazu lädt ja auch dieses Jahr ein. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir so zu dir kommen dürfen, wie wir sind. In allem hin und her gerissen sein. Mit all unseren Fragen, mit all unserem Zweifel, mit dem, was in uns zerbrochen ist, mit Freude und Schmerz, mit unserer Sorge, mit Angst, egal was, so dürfen wir jetzt vor dir sein. Und es ist dir eben nicht egal, wie es uns geht. Du möchtest hineinkommen in unser Herz, in unser Leben, als Retter, als Sieger, als Helfer, als Erbarmer. Dafür loben wir dich von ganzem Herzen und wir möchten dich bitten, tu's. Komm du einfach. Wir möchten gerne zu dir kommen. Danke, dass du da bist und dass du mit uns in die nächste Woche gehst, dass du mit uns in die nächste Zeit gehst, in die ganzen nächsten 10 Monate dieses Jahres und dass wir an deiner Hand weitergehen dürfen. Wir vertrauen dir und deiner Liebe. Amen. In wenigen Tagen beginnt hier im Heggengäu das Gäu-Festival 2020. Martin Höfer wird uns jetzt kurz mit hineinnehmen und dann beten.
Was für eine Geschichte. Und ich stelle mir diesen Jungen vor, der nicht reden konnte, der frei geworden ist, weil Jesus diesen Geist ausgetrieben hat. Und wer das erlebt hat, der kann immer die Klappe halten. Der lädt andere ein, wie ihr gesungen habt, komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Die sind immer noch offen. Und deshalb gibt es Impulse für Leben und Glauben beim Gäu-Festival, nicht, dass wir was machen, sondern weil Gott Türen geöffnet hat in 4 Hallen an 4 Orten, auf dem Marktplatz in Herrenberg, in der Stiftskirche in Herrenberg. Und ihr dürft draußen das Programm mitnehmen oder euch reinklicken. Da findet man auch online die ganzen Flyer und die ganzen Stories, um auf WhatsApp, auf Instagram das weiterzugeben und einzuladen. Ist halt gar nicht mehr so kompliziert. Und wir beten um eine Erweckung, weil um uns herum noch viele belastet sind. Nach außen cool, aber oft innen zerbrochen, verletzt und mehr verloren, als du denkst. Und deshalb möchte ich uns heute herausfordern, mitzubeten, dass Gott Herzen und Türen öffnet. Gott hat uns Sänger und Verkündiger, den Toby Clay und auch den Arne Kopfermann, die Judy Bailey, dann aber auch den Manuel Bühler und wer ist noch dabei? Ja, ihr guckt einfach rein, viele, die mit dabei sind und singen, auch die, der Andy Kurle mit einer Band macht mit. Ich finde es schön, dass 7 Veranstaltergemeinden, aber auch über 18 Gemeinden hier sich vernetzen, um miteinander einzuladen zu dem, bei dem man neu anfangen darf. Und draußen liegen Flyer, liegen noch Plakate, ich habe einen ganzen Kofferraum voll, durfte mitnehmen, um wirklich zu werben. Und gleichzeitig, viele haben ja Angst vor diesem Virus, viele haben bereits den Panikvirus bekommen. Aber bei Jesus findet man Frieden. Ich habe das heute im Psalm 91 gelesen, dass du nicht erschrecken musst vor der Pest oder vor der Seuche, weil du bei ihm die Zuflucht hast und es in seiner Hand geborgen sein kannst. Ich möchte uns einladen, aufzustehen und einfach zu beten, denn wir machen es nicht, aber Jesus will uns gebrauchen. Ich sage es ganz persönlich, er will dich, wenn du befreit bist, gebrauchen, um andere einzuladen zum Vater. Und dass du das tust, himmlischer Vater. Und du, Herr Jesus, uns als Jüngerinnen und Jüngern rufst, hinzugehen in alle Welt, auch ins Gäu, um diese Botschaft der Rettung weiterzugeben. Das ist ein Wunder. Wir können das selber nicht. Aber danke, wo du in uns lebst, ist das möglich. Und wir möchten so beten um eine Erweckung, um ein neues Erfülltwerden von Menschen mit einem Heiligen Geist. Wir wollen beten, dass Menschen zum Vater kommen. Und danke, Vater, dass du die Arme offen hältst. Und es schenkt, dass Menschen diese Chance nutzen, bevor es zu spät ist. Und dieses Angebot der Rettung und eines neuen Lebens ergreifen durch dich. Du siehst, wie wir gerade noch in Sorge sind wegen dem Virus, ob vielleicht sogar die Veranstaltung überhaupt stattfinden darf. Wir beten um deinen Schutz, um deine Leitung, um offene Herzen, um offene Türen, aber auch um Einheit unter uns als Christen. Und hilf uns auch, dass wir versöhnen, wo Dinge zwischen uns stehen, damit die Zeugniskraft nicht gehindert ist. Wir beten um Segen, um Frucht für Tobi Glei, für Manuel Bühler, für Judy Bailey, für Simon Schlittenhardt, für Arne Kopfermann, für Andy mit seiner Band, für die Moderatoren. Und du weißt ja, wo noch Mitarbeiter fehlen, gerade in der Technik und Seelsorge. Da schenkst du auch noch die Mitarbeiter, die gebraucht werden. Wir danken dir, du bist der Herr. Wir wollen dir immer wieder sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir beten dich an, du bist der Gott, der Wunder tut, auch heute noch in unserer Zeit. Und danke, dass du uns würdigst, mit dir zu leben und deine Mitarbeiter zu sein. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank. Wie gesagt, hinten gibt es noch Flyer auf Mitarbeiter. Und danke, dass ihr diese Botschaft auch so singt. Ich sage immer, ihr seid Musikevangelisten.